Mein Name ist Joachim König. Ich freue mich heute, mit Ihnen zusammen den Gottesdienst zu feiern. Zum Thema Kurswechsel, das haben wir schon einige Male gehört. Und wir möchten einen ganz besonderen Kurswechsel anschauen zu Beginn. Und wir gehen dazu zurück ins Jahr 1912. Im April machen sich zwei Schiffe auf den Weg. Die Titanic verlässt Southampton in Richtung New York. An Bord 2200 Passagiere. Und in New York fährt zur gleichen Zeit die Carpathia mit dem Ziel Mittelmeer los. Eines Abends erhalten die Funker eine Eiswarnung mitgeteilt. Für die Carpathia besteht keine Gefahr. Aber für die Titanic sieht es anders aus. Aber der Kapitän beschließt sich dagegen, das Eisfeld zu umfahren, denn es würde ihn zu viel Zeit kosten. Um 0.20 Uhr erhält der Funker der Carpathia einen Notruf. Es ist die Titanic. Sie funken. SOS, SOS, kommt sofort. Wir haben einen Eisberg gestreift. Der Funker holt den Kapitän aus dem Bett und der überlegt nicht lange. Während er sich noch das Hemd überzieht und zuknöpft, steht er schon auf der Brücke und wechselt den Kurs in die entgegende Richtung, mitten in das Eis hinein. Dann lässt er alle Offiziere antreten. Jeder bekommt eine Aufgabe zugeteilt, damit die Rettungsaktion gelingt. Volldampf voraus. Knappe 4 Stunden später ist man vor Ort. Im Morgengrauen ein schreckliches Bild. Umrisse von Rettungsbooten tauchen im Nebel auf. Von der Titanic keine Spur. Sie ist gerade untergegangen. Man nimmt die Schiffbrüchigen an Bord. Unterkühlt und traumatisiert sind sie. Der Kapitän wendet das Boot, das Schiff abermals. Obwohl seine Passagiere eine Mittelmeerfahrt gebucht hatten, nimmt er wieder Kurs auf New York. Und als die Carpathia dort ankommt, regnet es in Strömen. Aber an diesem Tag ist es egal. 700 Menschen der Titanic sind gerettet. Ein dramatischer Kurswechsel, ein gefährlicher Kurswechsel, ein unbequemer Kurswechsel, aber ein Kurswechsel, der Leben rettet. Das ist Mission, das kann Mission auch sein, das kann unser Leben auch sein. Wir möchten in unserer Predigt einen Mann in der Apostelgeschichte anschauen, den Diakon Philippus. Wir wollen ihn betrachten und die Kurswechsel, die Gott mit ihm gegangen ist, und wir wollen uns fragen, was das mit unserem Leben zu tun hat, ob er für uns, für dich oder für mich ein Beispiel werden kann. Es sind eine ganze Menge Bibeltexte, die ich der Predigt zugrunde lege, und ich werde sie euch nicht vorlesen. Ich erspare euch das. Ich werde kurz zusammenfassen, worum es geht, was da berichtet ist, und wir werden versuchen, unsere Lektionen daraus zu ziehen. Kurswechsel. Gottes Wegen folgen. Das ist die erste. Irgendwo ist dann auch die erste Folie. Gottes Wegen folgen, ist ja egal. Ob mit Folie oder ohne, ist eigentlich völlig Wurst. Hört einfach gut zu. Philippus in der Apostelgeschichte. Seine erste Berufung erhält er, als in der Gemeinde in Jerusalem ein Konflikt auftritt. In biblischen Zeiten gab es kein Sozialsystem, deswegen war die christliche Gemeinde für die Versorgung von Alten und von Schwachen zuständig. Und dann wuchs diese junge Gemeinde in Jerusalem, es wurden immer mehr Leute und auch die soziale Verantwortung wuchs. Und die Apostel, die hauptamtlich für die Gemeinde zuständig waren, übersahen eine Gruppe von Witwen, die der Versorgung durch die Gemeinde bedurften. Und das verursachte Unzufriedenheit. Und da musste eine Lösung her. Aber für die Apostel war klar, für uns gibt es keinen Kurswechsel. Wir sind hier, um das Wort Gottes zu lehren und um für die Gemeinde zu beten. Wir können diese Aufgabe nicht auch noch wahrnehmen. Deswegen beriefen sie eine Mitgliederversammlung ein. Und sie forderten die Gemeinde auf, aus ihrer Mitte heraus 7 Personen zu wählen, 7 Personen, die sich um die diakonischen Belange kümmern würden. Und dann wählte die Gemeinde und eine von diesen 7 Personen war Philippus und er kam durch diese Mitgliederversammlung zu einer neuen Aufgabe. Es wird in der Apostelgeschichte überhaupt nicht berichtet, was er vorher gemacht hat. War er Händler, war er Beamter, was war sein Job, womit hat er sein Geld verdient, womit hat er seine Zeit verbracht, das wissen wir nicht. Deswegen bin ich mir trotzdem fast sicher, dass es für ihn ein rechter Kurswechsel war, plötzlich vollzeitlich in der Gemeinde für die sozial Schwachen und für die Alten zu sorgen, seine Zeit ganz anders einzusetzen. Der erste Kurswechsel, berufen von der Gemeinde für Gemeindeaufgaben. Berufung in eine Aufgabe in der Gemeinde kann für manche ein Kurswechsel sein. Und zu so einer Berufung zähle ich nicht nur die scheinbar großen Berufungen, zum Beispiel in den Kirchenvorstand hinein oder in einen Bauausschuss, sondern auch in die Kinder- oder in die Jugendarbeit oder in den Seniorenkreis oder in eine handwerkliche Aufgabe. Das kann ein Richtungswechsel sein, der bedeutet, dass ich ein anderes Ehrenamt sein lassen muss, um dieser Aufgabe nachzukommen. Es kann sein, dass ich ein Hobby zurückschrauben muss, um Zeit zu haben für diesen Kurswechsel, den Gott mir vor die Füße legt. Ich finde es beeindruckend von Philippus, dass er diesen Kurswechsel annimmt und sich auf diese Aufgabe einlässt. Und die Folge ist der Bibelvers, der auf der Postkarte steht, die wir Ihnen auf die Plätze gelegt haben. Da steht im Vers 7, und das Wort Gottes breitete sich aus. Wenn jeder an der Stelle steht, wo Gott ihn hinberuft, wenn jeder seinen Kurswechsel vornimmt, dann bedeutet das, dass Gottes Wort sich ausbreiten kann und Menschen zum Glauben kommen. Das war ein Kurswechsel, aber es gab noch mehr. Der nächste Kurswechsel ist nämlich ganz anderer Natur. In Kapitel 8 lesen wir, dass durch verschiedene Umstände eine schwere Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem hineinbricht. Die Gemeinde werden in alle Winde zerstreut, mit Ausnahme der Apostel. Die Apostel sind die einzigen, die bleiben können, alle anderen müssen gehen. Aber was mich sehr fasziniert in diesem Bericht über diese Verfolgung ist, dass die Menschen, die in alle Winde zerstreut werden, umherziehen und das Wort Gottes verkündigen. Sie hatten sich die Situation nicht ausgesucht, aber sie ließen sich trotzdem von Gott gebrauchen. Und an dieser Stelle wird unser Blick wieder auf Philippus gelenkt. Von ihm heißt es, dass es ihn nach Samaria verschlug. Und Bibelkenner, die wissen, dass Samariter eigentlich mit den Juden nichts zu tun hatten. Die Juden schauten herab auf diese Samariter, wollten mit ihnen nichts zu tun haben. Aber jetzt ist durch diese Umstände, die Philippus nicht gesucht hatte, ist er in Samaria gelandet. Und er wendet sich nicht ab von diesen Menschen, sondern er wendet sich ihnen zu. Und er redet mit solcher Vollmacht von Jesus, dass sich viele Männer und Frauen taufen lassen. Und es heißt, dass er sogar Besessene von bösen Geistern befreit und dass er viele Kranke heilt. Und unter diesen Abschnitt passte auch wieder das Wort von der Postkarte und das Wort Gottes breitete sich aus. Finde ich total interessant, dass eine Führung, die man menschlich gesehen nur bedauern kann, dass Gott die so zum Segen werden lässt. Das bedeutet auch für mich, dass Richtungswechsel nicht immer positiv sein müssen. Da muss ich nicht immer ein gutes Gefühl haben. Die muss ich mir nicht immer ausgesucht haben. Und sie können trotzdem von Gott gebraucht werden, um Gutes zu bewirken. Und auch das spricht in unsere Zeit hinein. Heute haben wir den ersten 11. ab dem 2.11. sind die Eingrenzungen, die Beschränkungen noch enger. Es wird noch enger für viele Menschen in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, was macht Gott daraus, aus dieser Situation, die wir uns nicht ausgesucht haben und die manchen von uns wirklich gefährlich werden? Manchmal wird man verpflanzt, manchmal wird man wohin geschickt, wo man nicht sein möchte. Aber auch das kann Gott gebrauchen. Auch da kann Gottes Hand dahinter stehen. Und ich wünsche mir, dass auch in solchen Situationen gilt, was auf der Postkarte steht. Und das Wort Gottes breitet sich aus, dass Gott das zum Segen werden lässt. Der nächste Kurswechsel steht an. Philippus hat eine Menge zu tun. Er hat jetzt Menschen getauft, die wollen gelehrt werden, die wollen unterwiesen werden, da will Gemeinde gegründet werden. Und dann spricht ihn ein Engel an. Und er sagt ihm, er soll doch bitte in die Wüste gehen, das sei jetzt gerade der bessere Ort für ihn. Und dann kommt die Geschichte, die viele von uns kennen, unter dem Namen der Kämmerer aus dem Morgenland. Das war ein hoher äthiopischer Beamter, der nach Jerusalem gereist war, um dort den Gott Israels anzubeten. Und jetzt war er wieder auf dem Rückweg von Jerusalem zurück, durch die Wüste hindurch, auf dem Weg nach Äthiopien. Und er hatte sich als Reiselektüre im Tempel eine Schriftrolle gekauft. Dem Propheten Jesaja las er. Und als er durch die Wüste kam, las er eben laut vor sich hin und er verstand aber kein Wort. Und da steht an irgendeinem Strauch oder einem Kaktus, steht der Philippus wie bestellt und nicht abgeholt. Das war also Gottes Plan gewesen. Und dann läuft Philippus dem Wagen so ein bisschen nebenher und hört sich das an und kommt mit dem Beamten ins Gespräch und dann steigt er in den Wagen hinein und erklärt ihm das, was er liest. Er erklärt ihm, wie sehr Gott ihn liebt und dass Jesus gestorben und auferstanden ist, auch für ihn, diesen Äthiopier. Und es macht auch wieder so einen Eindruck auf ihn, dass der Finanzminister, das war er vom Beruf, dass er sagt, ich möchte mich taufen lassen, auf der Stelle. Sie steigen aus und Philippus tauft diesen Äthiopier und dann passiert was, was ich doch gerne auch mal erleben möchte. Als die beiden aus dem Wasser herauskommen, dann steht es in der Lutherbibel, als sie aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog seine Straße aber fröhlich. Also beam me up, Scotty. Das gab schon 35 nach Christus. Das ist überhaupt nichts Neues. Und plötzlich ist Philippus wieder an einem anderen Ort. Er ist wieder woanders gelandet. Was ein verrückter Kurswechsel. Und dieser nächste Kurswechsel, der führt ihn in den Alltag hinein. Nämlich Philippus findet sich im Westen Israels wieder und von dort aus wandert er gen Norden und da kommt er in die Hafenstadt Caesarea. Und dort scheint er sich niederzulassen, nämlich jetzt lesen wir erst 13 Kapitel später wieder von ihm. Das heißt, jetzt hüllt sich die Apostelgeschichte in Schweigen, jetzt treten andere Menschen in das Zentrum der Apostelgeschichte und nicht mehr der Philippus, jetzt geht es gar nicht mehr um ihn. Aber 13 Kapitel später und 20 Jahre später lesen wir doch noch einmal von ihm, nämlich in Kapitel 28. Und es ist in Verbindung mit Paulus und mit seinem Team. Die sind nämlich auf der Rückreise von einem Missionseinsatz. Und sie machen in Caesarea Station. Und da heißt es in Kapitel 21, Vers 8 bis 10, am folgenden Tag kamen wir, eben Paulus und sein Team, kamen wir nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war. Sieben, also die Diakone in Jerusalem. Und wir blieben bei ihm. Er hatte vier Töchter, prophetisch begabte Jungfrauen. Und wir blieben mehrere Tage. Das finde ich jetzt auch wieder interessant. Es hat anscheinend einen weiteren Kurswechsel gegeben im Leben in Philippus, nämlich den Kurswechsel in den Hafen der Ehe hinein. Und es war vielleicht, wer der Glück hatte, ruhigeres Fahrwasser. Nicht jede Ehe ist ja ruhiges Fahrwasser. Das unterscheidet aber nicht in besser oder schlechter, nur in anders. Aber er hat eben geheiratet und er hat sich niedergelassen in Caesarea und er hat Familie gegründet. Und er hat seine Berufung zum Familienvater erkannt. Jetzt standen nicht mehr nur Fremde im Fokus, jetzt stand nicht mehr das Rumreisen im Fokus, sondern er gab seinen Glauben auch an seine vier Kinder weiter, an seine vier Töchter. Und sie entwickelten sich zu wichtigen Persönlichkeiten in der dortigen Gemeinde. Von uns kann überhaupt niemand machen, dass seine Kinder an Jesus glauben. Aber wir können alle guten Samen säen in ihr Leben hinein. Und was dann passiert und was die Kinder daraus machen, das liegt nicht in unserer Hand. Aber Philippus war sich nicht zu schade, eben in diesem kleinsten Kreis treu zu sein. Und das will ich mir als Familienvater nicht von vier Töchtern, sondern nur von drei Töchtern, will ich mir das sagen lassen. Es geht nicht nur darum, wie ich in vielen Sitzungen ich bin. Es geht auch nicht nur darum, in wie vielen Gottesdiensten ich predige. Es geht überhaupt nicht um die großen Dinge. Es geht um die kleinen Dinge auch, wie ich da meinen Glauben lebe und wie ich da meiner Berufung nachkomme. Und das möchte ich vor allem uns Männern sagen, für die der Beruf wichtig ist, zu Recht wichtig ist, aber dass wir uns nicht verlieren in unserem Beruf und auch in unserer Gemeinde, sondern dass wir unsere Frau und unsere Kinder nicht vergessen. So wie Philippus anscheinend seine Frau und seine Kinder nicht zur Nebensache, sondern auch zu einer Hauptsache gemacht hat. Das waren die Kurswechsel im Leben von Philippus. Und ich sehe einige Dinge, wo ich sage, ja, darauf kommt's an, so will ich auch sein. Das eine ist, dass von Anfang an, dass es von ihm hieß, Philippus hatte einen guten Ruf. Das hat ihn in seine erste Position gebracht und dann auch in die anderen Positionen. Und einen guten Ruf, der gute Ruf fällt nicht vom Himmel. Einen guten Ruf muss man sich auch erarbeiten durch Zuverlässigkeit, durch Treue. Dadurch, dass man sich Menschen zuwendet und nicht nur an sich selber denkt. Philippus hatte einen guten Ruf. Er war ein Mensch, der bei anderen angesehen war. Jesus sagt an einer Stelle, wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Treue ist wichtig in unserem Leben, in den Aufgaben, in denen wir stehen, ob sie klein oder groß sind, und dann kann Gott uns gebrauchen. Das andere, was ich sehe, dass er ein gutes Gehör hatte für die Stimme des Heiligen Geistes, dass er immer wieder drauf gehört hat. Ein englischer Theologe, den ich sehr schätze, John Stott, hat einen Begriff geprägt von einem Double Listening, von einem doppelten Hören. Hat immer gesagt, als Christen müssen wir die Fähigkeit haben, doppelt zu hören. Auf der einen Seite auf unsere Umgebung und auf unsere Zeit zu hören, was die zu sagen hat, und im selben Augenblick auf Gott zu hören und das zusammenzubringen. Und dann sehen wir, was zu tun ist. Dann sehen wir, ob ein Kurswechsel dran ist und wie der aussehen soll. Und es geht ja auch nicht nur ums Hören, es geht ja auch ums Tun. Und das sehe ich bei ihm, dass er ein hörendes Ohr hatte, aber auch ein gehorsames Herz, dass er das umgesetzt hat, was er gehört hat. Ob es eine kleine Aufgabe war oder eine große Aufgabe, aber er hat es angepackt. Es steht hier nicht drin, ob seine Knie gezittert haben. Es steht nicht dran, ob er das willig getan hat. Das steht in der Bibel meistens nicht. Es steht nur, was Leute getan haben. Und so will ich auch gehorsam sein, wenn Gott mich ruft. Und er war flexibel. Und Flexibilität brauchen wir mehr denn je. Wir Deutschen, wir lernen es gerade wieder, flexibel zu sein. Wir werden dazu gezwungen, ob wir wollen oder nicht. Aber Flexibilität ist eine wichtige Sache. Kurswechsel. Kurswechsel im Leben von Philippus. Und Kurswechsel gibt's immer wieder. Als ich mit meiner Frau damals berufen wurde in die Mission, da war es ganz klar, dass wir nach Ostasien gehen sollen. Es war für uns klar, dass wir mit OMF gehen sollten, weil da hatten wir schon lange eine persönliche Beziehung. Aber es war uns noch nicht klar, in welches Land wir gehen sollten. Und dann haben meine Frau und ich als Hochzeitsvers uns ausgewählt aus Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das war unser Gebet. Herr, leite uns mit deinen Augen in das Land, in das du uns führen möchtest. Und dann hat er das getan. Und dann wurde dieses Land Kambodscha. Und dann haben wir gedacht, das ist ja toll, jetzt haben wir diesen Weg gefunden, jetzt bleibt's dabei, jetzt können wir unseren Hochzeitsspruch an den Nagel hängen. Aber wenige Jahre später war wieder die Frage, kam eine Anfrage hier, wollt ihr nicht zurück nach Deutschland kommen? Wir haben Bedarf an Leuten wie euch. Wir rufen ungern Leute vom Feld zurück nach Deutschland, aber wir könnten euch hier brauchen. Und dann war dieser Vers wieder aktuell. Wir haben gefragt, Herr, unterweise uns, zeige uns den Weg, den wir gehen sollen. Und da stand wieder im Mittelpunkt. Und jetzt sind wir seit über 10 Jahren wieder in Deutschland und jetzt beginnen uns wieder ständig Leute zu fragen, ja, wie geht's denn weiter bei euch? Eure Kinder werden älter und ihr macht das schon so lange und ist nicht wieder mal was Neues dran? Und so langsam, aber sicher fangen wir wieder an, das so uns in Erinnerung zu rufen. Herr, unterweise uns, zeige uns den Weg, den wir gehen sollen. Ich glaube, es bleibt erst noch mal Deutschland, aber was ist es dann? Ist es wieder Asien? Ist es, keine Ahnung, was? Mal sehen, mal gucken. Man weiß es ja nicht vorher. Haben wir beim Philippus gelernt, man weiß es ja nicht vorher. Aber wenn es kommt, hoffe ich, dass ich bereit bin, dann auch Ja zu sagen, wie Philippus das getan hat, und den Weg zu gehen, den Gott mich gehen heißt. Amen.